Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den ehemaligen koreanischen Chef der Weltgesundheitsorganisation, Lee Jong-uk. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea will sein erstes Atom-U-Boot Mitte der 2030er Jahre vom Stapel lassen. Nordkorea feuert nicht identifiziertes Projektil ab. Dritte Gewerkschaft von Samsung Electronics beantragt Stopp von Abstimmung über Tarifeinigung. Die südkoreanische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, das erste atomgetriebene U-Boot des Landes Mitte der 2030er Jahre vom Stapel zu lassen. Das geht aus dem Rahmenplan zur Entwicklung von Atom-U-Booten vor, den die Regierung nun offiziell präsentierte. Verteidigungsminister An Kyu-baek kündigt auf einer Sitzung zur Verteidigungsstrategie am Dienstag am Sitz des U-Boot-Kommandos in Jinhae an, das Atom-U-Boot-Programm als Changbogo-N-Projekt durchzuführen. Ziel ist es, atomgetriebene U-Boote in Südkorea zu entwickeln und zu bauen. Als Treibstoff will Seoul niedrig angereichertes Uran mit einem Anreicherungsgrad von weniger als 20% verwenden. Die Regierung machte die Position deutlich, dass sie weder Atomwaffen besitzen noch entwickeln wird. Sie werden in Kooperation mit den USA und der Internationalen Atomenergiebehörde ihren Verpflichtungen zur nuklearen Nichtverbreitung nachkommen. Seoul erwartet, dass Atom-U-Boote zur Beantwortung der Bedrohungen durch U-Boot-gestützte Atomwaffen und Raketen Nordkoreas sowie zur Umsetzung der sogenannten Kill Chain unter Wasser beitragen werden. Nordkorea hat am Dienstag ein nicht identifiziertes Projektil in Richtung Westmeer abgefeuert. Das gab der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte bekannt. Nordkorea hatte zuvor am 19. April mehrere ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert, die nach eigenen Angaben mit Gefechtsköpfen mit Streumunition ausgestattet waren. Sollte das heute abgefeuerte Geschoss als ballistische Rakete bestätigt werden, wäre dies der erste Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea seit 37 Tagen und der 8. Start dieser Art in diesem Jahr. Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea aufgefordert, für ihre Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu kooperieren. Die Forderung erfolgte, nachdem Nordkorea am Dienstag ballistische Raketen abgefeuert hatte. Die Regierung fordere erneut Nordkorea auf ihre Friedenspolitik und ihre Bemühungen zur Entspannung zu reagieren, teilte der Sprecher des Außenministeriums Park Il mit. Er bekräftigte die feste Unterstützung der Regierung für die nukleare Nichtverbreitung. Sie werde in enger Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft und durch einen schrittweisen und pragmatischen Ansatz ihre Bemühungen fortsetzen, um substanzielle Fortschritte bei der Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage zu erzielen. Dabei werde sie das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unbeirrt verfolgen, hieß es. Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat bei einem Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, um die laufende Abstimmung über die vorläufige Tarifeinigung für 2026 zu stoppen. Die Gewerkschaft Tongheng begründet den Antrag damit, dass die Meinungen von über 50.000 Beschäftigten in der Sparte für Fertigprodukte bei der Abstimmung nicht berücksichtigt würden. Das Recht einer Minderheitsgewerkschaft auf Gleichheit und das Abstimmungsrecht seien verletzt worden. Die größte Gewerkschaft des Unternehmens, die die Tarifeinigung mit der Unternehmensführung getroffen hatte, ist der Meinung, dass die Mitglieder der Gewerkschaft Tongheng nicht an der Abstimmung teilnehmen können. denn sie war seinerzeit aus laufenden Verhandlungen ausgestiegen. Die Gewerkschaft Tungheng hatte das gemeinsame Hauptquartier für den Arbeitskampf verlassen, da sich die Verhandlungen lediglich um die Halbleitersparte gedreht hätten. Die Abstimmung geht am Mittwoch zu Ende. Chong Yongjin, Vorsitzender der Shinsegae Group, hat sich persönlich für die umstrittene Marketingkampagne namens Tank Day von Starbucks Korea entschuldigt. Er gab am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Seoul eine öffentliche Entschuldigung ab. Die Shinsegae-Tochterfirma IMART ist der größte Anteilsinhaber von Starbucks Korea. Als Vorsitzender der Shinsegae Group entschuldige er sich aufrichtig bei den Hinterbliebenen, der Teilnehmer der 18. Mai-Demokratiebewegung, den Hinterbliebenen des Aktivisten Park Chung-chol, den Bewohnern von Gwangju sowie den Bürgern. Er bitte um Verzeihung, sagte Chung. Die Kaffeehauskette hat am 18. Mai, dem Jahrestag der Demokratiebewegung von 1980 in Gwangju, eine Online-Kampagne namens Tank Day gestartet, um ihre Tank-Tumbler zu Rabattpreisen anzubieten. Auf dem Werbematerial war das Wort Tank Day über dem Datum 5/18 zu sehen. Die Aktion stieß auf harsche Kritik, da die Bezeichnung an den damaligen Einmarsch von Truppen mit Panzern zur Niederschlagung der Proteste in Gwangju erinnerte. Darüber hinaus wurde auch eine Phrase verwendet, die auf die berüchtigte Erklärung der Polizei zum Foltertod des studentischen Aktivisten Park Chung-chol im Jahr 1987 anspielt. Südkorea und die USA haben am Dienstag ein gemeinsames Projekt zur Suche nach den sterblichen Überresten amerikanischer Soldaten gestartet, die im Koreakrieg gefallen sind oder seitdem vermisst werden. Die Behörde für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des südkoreanischen Verteidigungsministeriums teilte mit, dass sie mit der US-Behörde für die Erfassung von Kriegsgefangenen und Vermissten einen Monat lang an 6 Orten gemeinsam Untersuchungen durchführe. Dazu zählen der Landkreis Hongcheon in der Provinz Gangwon und der Landkreis Yangpyeong in der Provinz Gyeonggi. Dort erlitt die 2. US-Infanteriedivision bei einer Offensive der chinesischen Truppen im Jahr 1951 Verluste. Es wurden jeweils 13 Vermisste sowie 37 Gefallene und Vermisste gemeldet. Dr. Claire Barnewold, Leiterin des Untersuchungsteams der Behörde, versicherte, alles daran zu setzen, in aktiver Kooperation mit der südkoreanischen Behörde entscheidende Hinweise auf die Standorte der Überreste zu finden. Die südkoreanische Regierung richtet nächste Woche in Seoul das Außenministertreffen zwischen Südkorea und Afrika aus. Nach Angaben des Außenministeriums am Dienstag finden das Korea-Afrika-Außenministertreffen und die Begleitveranstaltung Korea-Afrika-Wirtschaftsforum vom 31. Mai bis 2. Juni in Seoul statt. An dem Außenministertreffen werden Vertreter von 52 afrikanischen Staaten und die Chefs der Afrikanischen Union, der Afrikanischen Entwicklungsbank sowie von 2 weiteren internationalen Organisationen in Afrika teilnehmen. Am 31. Mai ist ein Treffen hochrangiger Beamter zur Vorbereitung des Außenministertreffens geplant. Das Außenministertreffen, das Südkorea erstmals allein ausrichtet, ist für den 1. Juni vorgesehen, das Wirtschaftsforum für den 2. Juni. Länder im indopazifischen Raum haben Kooperationsmöglichkeiten bei Lieferketten besprochen. Das südkoreanische Industrieministerium teilte mit, dass 5. reguläre Treffen des Netzwerks zur Krisenreaktion des indopazifischen wirtschaftlichen Rahmenwerks am Dienstag virtuell abgehalten zu haben. Das Crisis Response Network wurde gemäß dem Abkommen des IPF zu Lieferketten im Jahr 2024 gegründet, um Maßnahmen zur Kooperation zwischen Mitgliedsländern im Fall einer Lieferkettenkrise zu besprechen. Südkorea hat seitdem den Vorsitz inne. Bei der Sitzung überprüften 9 Mitgliedsländer, darunter Australien, Japan und Singapur, anstehende Angelegenheiten im Zusammenhang mit Lieferketten inmitten der instabilen Lage im Nahen Osten. Angesichts der weitreichenden Folgen der Krise im Nahen Osten für Rohöl, LNG, Rohstoffe der Petrochemie, Düngemittel und Helium tauschten die Mitgliedsländer auch Informationen zu den Auswirkungen auf ihre Lieferketten sowie Maßnahmen zur Preis- und Versorgungsstabilität aus. Die K-Pop-Gruppe BTS ist bei den American Music Awards 2026 als Künstler des Jahres ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Montag in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas gewann die siebenköpfige Gruppe den Preis bereits zum zweiten Mal. Die American Music Awards zählen neben den Grammy Awards und den Billboard Music Awards zu den drei wichtigsten Preisen in den USA für Popmusik. Die Gewinner in jeder Kategorie werden durch Fanabstimmungen ermittelt. BTS hatten bei den American Music Awards 2021 als erste Interpreten aus Asien den Preis für den Künstler des Jahres erhalten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüße ich Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Lee Jong-uk war der erste Südkoreaner an der Spitze einer internationalen Organisation. Er war der sechste Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Vergangene Woche gedachte die internationale Gemeinschaft in Genf seines Todes vor 20 Jahren. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil der Sendung. Anschließend hören Sie in der Rubrik Asien Kompakt aktuelle Meldungen aus Asien. Südkorea hat erstmals ein U-Boot durch den Pazifik geschickt, direkt zu einem kanadischen Marinestützpunkt. Dieses Manöver ist Teil eines milliardenschweren Rüstungswettbewerbs, über den Premierminister Mark Carney bis Ende Juni entscheiden will. Näheres dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Wie wär's heute mit dem Lied Don't Go, gesungen von Jinju? Viel Spaß damit! Vor 20 Jahren verlor die Welt einen ihrer bemerkenswertesten Kämpfer für globale Gesundheitsgerechtigkeit. Am 20. Mai dieses Jahres, genau zwei Jahrzehnte nach seinem Tod, gedachte die internationale Gemeinschaft in Genf des Südkoreaners Lee Jong-uk, des 6. Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation. Anlässlich der 79. Weltgesundheitsversammlung fand im Hauptgebäude der WHO in Genf eine gemeinsame Gedenkfeier statt, die von den Gesundheitsministerien 6 verschiedener Länder, Südkorea, China, Äthiopien, Laos, Sri Lanka und Tansania, ausgerichtet wurde. Die Versammlung trug den Titel »Das Erbe von Dr. Lee Jong-uk, 20 Jahre im Dienst globaler Gesundheitsgerechtigkeit«. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit der feierlichen Wiedereröffnung des nach ihm benannten strategischen Lagezentrums der WHO. Es geht auf seine Initiative zurück und wurde mit Unterstützung des südkoreanischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales grundlegend modernisiert. Lee Jong-uk wurde 1945 in Seoul geboren. Nach seinem Medizinstudium an der Seoul National University arbeitete er zunächst in einer katholischen Einrichtung für Leprakranke in der Nähe von Seoul, ein Einsatz, der sein Leben grundlegend verändern sollte. Die Begegnung mit Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden waren, ließ ihn seinen weiteren Weg finden. Er entschied sich, sein Leben in den Dienst der Schwächeren zu stellen. Nach einem Masterstudium im Fach Public Health an der Universität Hawaii trat er 1983 als Berater für Lepra-Bekämpfung in den Dienst der WHO-Regionalstelle für den Südpazifik. Zu dieser Zeit lebten rund 5000 Lepra-Kranke auf verschiedenen südpazifischen Inseln. Aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes auf abgelegene Inselgruppen wurde er damals als Schweizer Asiens bezeichnet. In den folgenden Jahren stieg er innerhalb der WHO immer weiter auf. Als Direktor für Seuchenbekämpfung bei der Westpazifik-Regionalstelle gelang es ihm, die Zahl der Polio-Erkrankungen der Region innerhalb von 4 Jahren von fast 6.000 auf 74 zu senken. Ab 1994 leitete er das weltweite Impfprogramm der WHO und trieb die Verbreitung des Kombinationsimpfstoffs gegen 5 Krankheiten, darunter Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, auch in Entwicklungsländern voran. Das renommierte Wissenschaftsmagazin Scientific American verlieh ihm 1995 den Titel Vaccine-Sar, also Impfsar. 2004 zählte das amerikanische Nachrichtenmagazin Time ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Im Jahr 2003 wurde er schließlich zum WHO-Generaldirektor gewählt und war damit der erste Südkoreaner an der Spitze einer internationalen Organisation. Das Ergebnis war eine Überraschung. In 7 Wahlgängen setzte er sich gegen namhafte Gegenkandidaten durch und gewann die entscheidende Runde mit 17 zu 15 Stimmen. Direkt nach seinem Amtsantritt startete er die sogenannte 3x5-Kampagne mit dem Ziel, bis Ende 2005 3 Millionen HIV-Infizierten in Entwicklungsländern Zugang zu antiretroviralen Medikamenten zu verschaffen. Die Kampagne erweiterte den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten in Afrika erheblich. Auf seine Initiative geht auch das strategische Lagezentrum der WHO zurück, ein Krisenkoordinationszentrum, das den WHO-Hauptsitz und 6 Regionalbüros per Videokonferenz verbindet und das Einberufen einer Notfallsitzung innerhalb von 30 Minuten ermöglicht. Das Zentrum bewertete später bei der Bekämpfung der Schweinegrippe 2009, des Ebola-Ausbruchs 2014 und des MERS-Virus 2015. Zudem trieb er die Verabschiedung des WHO-Rahmenübereinkommens zur Tabakkontrolle voran, das von mehr als 40 Ländern ratifiziert wurde und wirkte maßgeblich an der Überarbeitung der internationalen Gesundheitsvorschriften mit. Beide gelten als Grundlage der modernen Pandemievorsorge. Als die Weltgesundheitsversammlung am 22. Mai 2006 gerade ihre Tore eröffnete, erreichte die Nachricht vom Tod von Lee Jong-uk die Delegierten aus aller Welt. Er war wenige Stunden zuvor im Alter von 61 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, 3 Jahre vor dem Ende seiner Amtszeit. Die Nachricht löste im Saal Bestürzung aus. Bei der Gedenkfeier in Genf vergangene Woche würdigten Rednerinnen und Redner aus aller Welt sein Lebenswerk. Die südkoreanische Gesundheitsministerin Chung Eun-kyung erklärte, Lee Jong-wook sei eine Symbolfigur für den Wandel Südkoreas vom Empfänger zum Geberland in der internationalen Gesundheitshilfe gewesen. Sein Erbe sei der Ausgangspunkt der südkoreanischen globalen Gesundheitsdiplomatie. An der Gedenkfeier nahmen auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Abgeordnete des südkoreanischen Parlaments sowie Vertreter globaler Gesundheits- und Impforganisationen wie CEPI und Gavi teil. Auch Is Witwe Reiko Kabraki war anwesend. In einer Videobotschaft betonte Ministerpräsident Kim Min-seok, dass sich die Idee der Gesundheitsgerechtigkeit, für die Lee Jong-wook zeitlebens eingetreten sei, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dadurch verwirklichen lasse, dass modernste Technologien auch die am stärksten marginalisierten Menschen erreichten. Auch Präsident Lee Jae-myung würdigte den Verstorbenen. Er erklärte, Lee Jong-wook sei der erste Südkoreaner gewesen, der an der Spitze einer internationalen Organisation an vorderster Front der Weltgesundheit gewirkt habe. Südkorea werde sein Vermächtnis weiterführen und die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft stärken. Das südkoreanische Gesundheitsministerium setzt sein Erbe gemeinsam mit der Korea Foundation for International Healthcare fort. Im Rahmen des seit 2007 bestehenden Lee Jong-wook Stipendienprogramms wurden bisher mehr als 1800 Gesundheitsfachkräfte aus 36 Ländern ausgebildet. Seit 2009 verleiht die WHO jährlich den Lee Jong-wook Gedächtnispreis für öffentliche Gesundheit. In diesem Jahr wurde er zum 18. Mal vergeben. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Thailand hat seine Visa-Bestimmungen für Ausländer verschärft. Die Regierung in Bangkok gab bekannt, dass die bisher geltende visumfreie Aufenthaltsdauer von 60 Tagen abgeschafft wird. Künftig können nur noch Staatsangehörige aus 54 Ländern visumfrei einreisen und das nur für 30 Tage. Welche Länder auf der neuen Liste stehen, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die neuen Regelungen treten 15 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.
Hintergrund der Entscheidung ist ein Anstieg der Ausländerkriminalität. Regierungssprecherin Rachadat Nadilek erklärte, ein Teil der Besucher habe das bisherige System missbraucht. Premierminister Anutin Chanirakun begründete die Änderung damit, dass die Regelungen sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch angepasst werden müssten. Laut BBC wurden zuletzt mehrere Ausländer wegen verschiedener Vergehen festgenommen, darunter ein Brite, der des Drogenschmuggels verdächtigt wird.
Dabei hatte Thailand seine Visa-Regeln erst 2024, also nach der Corona-Pandemie, deutlich gelockert, um den Tourismus anzukurbeln. Damals wurde die visumfreie Aufenthaltsdauer auf 60 Tage verlängert und die Zahl der berechtigten Länder auf 93 ausgeweitet, darunter die USA, China, Australien, Frankreich und Deutschland. Der Tourismus ist ein tragendes Element der thailändischen Wirtschaft und macht 10-20% des Bruttoinlandsprodukts aus. Vor der Pandemie im Jahr 2019 besuchten rund 40 Millionen Touristen das Land.
Die Branche steht jedoch bereits unter Druck. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres gingen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,45% zurück. Bei britischen Touristen sogar um 22,8%. Als Grund werden unter anderem gestiegene Flugpreise infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran genannt. Die staatliche Wirtschaftsplanungsbehörde NESDC hat ihr Tourismusziel für dieses Jahr bereits von 35 auf 32 Millionen nach unten korrigiert.
China hat einen neuen Schritt im Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum unternommen. Am 25. Mai dockte das bemannte Raumschiff Sanjia 23 erfolgreich an die chinesische Raumstation Tiangong an. Es war in der Nacht zuvor vom Raumfahrtzentrum Jiuquan im nordwestlichen Gansu mit einer langen Mars 2F-Rakete gestartet. Nach 3,5 Stunden Flug war das Andockmanöver abgeschlossen.
An Bord befanden sich 3 Astronauten, Kommandant Zhu Yangzhu, Zhang Jiuan und Lai Ka-in, die als erste Person aus Hongkong an einer bemannten Weltraummission teilnimmt. Sie trafen in der Tiangong-Station auf die Besatzung von Shenzhou 21, die seit November des vergangenen Jahres dort stationiert ist.
Das Besondere an dieser Mission ist ein Langzeitexperiment. Einer der drei Astronauten soll ein volles Jahr an Bord der Tiangong verbringen. Ziel ist es, Daten darüber zu gewinnen, wie sich längere Aufenthalte im All auf den menschlichen Körper auswirken. Der Sprecher des chinesischen Büros für bemannte Raumfahrt erklärte, man wolle die körperlichen Grenzen des Menschen im Weltall besser verstehen und die Gesundheitsversorgung bei Langzeitflügen verbessern.
Daneben umfasst die Mission mehr als 100 wissenschaftliche Projekte. Der australische Astrophysiker Richard de Gries von der McGravy University nannte gegenüber AFP Knochenschwund, Muskelabbau, Strahlenbelastung und psychische Erschöpfung als die zentralen Herausforderungen bei solchen Langzeitmissionen.
Der Hintergrund ist der Wettbewerb zwischen China und den USA um den Mond. China plant für das Jahr 2030 eine bemannte Mondlandung, wobei die Bedingungen auf einer Mondbasis, also niedrige Schwerkraft, erhöhte Strahlung, Isolation, denen auf einer Raumstation ähneln. Wer also zuerst verlässliche Daten über die Langzeitwirkung auf den menschlichen Körper hat, ist im Vorteil. Reuters bezeichnet das Experiment als wichtigen Schritt auf dem Weg zur chinesischen Mondmission.
Auch die NASA treibt diesen Wettbewerb voran. Im April schickte sie im Rahmen der Artemis-2-Mission 4 Astronauten in die Mondumgebung, um die Auswirkungen von Strahlung und Schwerelosigkeit zu erforschen. Die weitere Artemis-Roadmap sieht für das kommende Jahr ein Undock-Training und für das Jahr 2028 eine bemannte Mondlandung vor.
Zwei Melonen für den Preis eines Mittelklassewagens. Das ist in Japan keine Seltenheit, wenn die Saison beginnt. Am 22. Mai wurden bei der ersten Auktion der diesjährigen Yubari-Melonensaison auf einem Großmarkt in Sapporo zwei Früchte für 5,8 Millionen Yen, umgerechnet rund 36.000 Euro, versteigert.
Das ist ein neuer Rekord. Der bisherige Höchstpreis aus dem Jahr 2019 lag bei 5 Millionen Yen. Den Zuschlag erhielt das Agrar-Großhandelsunternehmen Futami Seika. Die Yubari-Melone ist eine Spezialität der nordjapanischen Insel Hokkaido. Sie ist bekannt für orangefarbenes, weiches Fruchtfleisch und ihren intensiv süßen Geschmack. In Japan gilt sie als begehrtes Luxusgeschenk. Die ersteigerten Früchte werden nun in einem Tokioter Kaufhaus ausgestellt.
Solche Rekordpreise sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. In Japan laufen die ersten Auktionen der Saison weniger als reguläre Handelsveranstaltungen, sondern eher als Festakt mit Werbecharakter. Entsprechend liegen die erzielten Preise weit über dem tatsächlichen Marktwert.
Ein ähnliches Phänomen zeigte sich im Januar, als eine Sushi-Kette einen Thunfisch für umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro ersteigerte. Dieser Rekord wurde inzwischen vom Guinness-Buch der Rekorde offiziell als teuerster je versteigerter Thunfisch der Welt anerkannt. Bemerkenswert dabei ist, dass die Sushi-Stücke aus diesem Rekordexemplar anschließend zu ganz normalen Preisen verkauft wurden.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Ein südkoreanisches U-Boot hat den Pazifik überquert und liegt nun im kanadischen Marinestützpunkt Esquimalt vor Anker, als bisher eindrucksvollste Visitenkarte Südkoreas im Rennen um einen der größten Rüstungsaufträge in der Geschichte Kanadas. Das U-Boot Dosan An Chang-ho, benannt nach dem koreanischen Unabhängigkeitskämpfer An Chang-ho, ist ein U-Boot der 3000-Tonnen-Klasse, das in Südkorea entwickelt und gebaut wurde. Ende März verließ es den Heimathafen Jinhae und legte über Guam und Hawaii rund 14.000 Kilometer zurück und erreichte am 23. Mai die Stadt Victoria an der kanadischen Westküste. Koreanische U-Boote waren früher bereits bis nach Hawaii gefahren, den gesamten Pazifik überquert hat jedoch bisher keines. Es ist die längste Überseefahrt in der Geschichte der südkoreanischen U-Boot-Flotte. Doch was in Eskimold ankam, war mehr als ein Rekord. Kanadische Medien kommentierten den Auftritt als den aggressivsten und wirkungsvollsten Schritt, den ein Bewerber im laufenden U-Boot-Beschaffungsverfahren bislang unternommen hatte. David Pugliese von der kanadischen Tageszeitung Ottawa Citizen schrieb, Südkorea habe Militär- und Rüstungsindustrie gemeinsam an die kanadische Westküste gebracht mit einem echten, einsatzfähigen U-Boot. Das deutsche Konkurrenzunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS, werbe dagegen mit Modellen und Broschüren. Ein qualitativ anderer Ansatz, so Pugliese. CBC fasst es noch knapper zusammen. Seoul habe sein stärkstes Argument direkt in den Hafen gesteuert, in dem die kanadischen Admiräle ihren Planungen aufstellen. Der Empfang vor Ort war entsprechend aufmerksam. Konteradmiral David Patchell, Kommandeur der kanadischen Pazifikflotte, brachte den Bedarf seiner Marine gegenüber Journalisten auf eine einprägsame Formel. Er bräuchte die neuen U-Boote am liebsten schon gestern. Von den derzeit 4 Booten der kanadischen Victoria-Klasse sei nur eines tatsächlich einsatzbereit. 12 neue Patrouillen-U-Boote zu beschaffen, so Patchell, wäre das Signal, dass Kanada zu einer echten U-Boot-Nation werde. Im Hintergrund steht das sogenannte Canada Patrol Submarine Project, kurz CPSP. Der Auftragswert wird auf bis zu 60 Billionen koreanische Won, umgerechnet rund 35 Milliarden Euro, geschätzt. Premierminister Mark Carney hat angekündigt, die Entscheidung bis Ende Juni zu treffen. Südkoreas Hanwha Ocean bewirbt sich mit dem Modell KSS-3. Ein weiterer Bewerber ist TKMS mit seinem U-Boot-Modell 212CD. Beide Modelle erfüllen nach offizieller Bewertung die technischen Anforderungen der kanadischen Marine. Laut übereinstimmenden Berichten kanadischer Medien, CBC, Globe and Mail und BNN Bloomberg, werden am Ende die wirtschaftlichen Vorteile für Kanada und die Lieferfristen den Ausschlag geben. Bei den Lieferfristen sieht sich Hanwha Ocean klar im Vorteil. Glenn Copeland, der Chef von Hanwha Defense Canada, erklärte, das erste U-Boot könne 2032 geliefert werden, 4 weitere noch vor 2035. TKMS nennt 2034 als frühesten Termin für die Lieferung des ersten Bootes, das zweite soll 2037 folgen. Copeland ließ keinen Zweifel an seiner Einschätzung. Den von Südkorea angegebenen Liefertermin könne weltweit kein anderer Anbieter einhalten. Darüber hinaus verspricht Hanwha Ocean wirtschaftliche Vorteile für Kanada. Gestützt auf eine KPMG-Analyse nennt Copeland ein Wirtschaftspotenzial von 60 Milliarden kanadischen Dollar bis 2055, durchschnittlich 22.500 Arbeitsplätze pro Jahr sowie einen BIP-Beitrag von 94 Milliarden kanadischen Dollar. Zum offiziellen Empfang am 25. Mai reisten auch der südkoreanische Marinestabschef General Kim Kyung-nul und der Chef der Rüstungsbeschaffungsbehörde Lee Yong-chul nach Eskimold. General Kim legte an einem Denkmal für kanadische Veteranen des Koreakriegs einen Kranz nieder und würdigte deren Opfer als Grundlage für Südkoreas heutige Freiheit. Anschließend reist der Rüstungschef Yi weiter nach Ottawa, wo er am Rande der Rüstungsmesse KENSEC 2026, der größten Verteidigungsausstellung Kanadas, Gespräche mit wichtigen Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Militär führen wird. Die Marine unterstrich zusätzlich, dass die Fahrt selbst militärisch überzeugend verlief. Von Hawaii aus nahmen 2 kanadische Marinesoldaten an Bord der Tucson Anzango an Navigation und Training teil. Über das sogenannte Combined C4I System, ein Führungs- und Kommunikationssystem zum Austausch von Gefechtsinformationen, kommunizierten sie direkt mit dem kanadischen Pazifikflottenkommando. Es war das erste Mal, dass ein koreanisches U-Boot auf diese Weise mit der kanadischen Pazifikflotte in Verbindung stand. Die kanadische Marineoffizierin Brittany Bourgeois bezeichnete diese Erfahrung als seltene Gelegenheit, taktische Kenntnisse in einer ungewohnten U-Boot-Umgebung auszutauschen. Die Entscheidung von Premierminister Carney wird für Ende Juni erwartet.
Ich bin nicht so gut.
Ich werde es mir überlegen.
Sie hörten das Programm Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied In Summer, gesungen von Sak Siri. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis Donnerstag.
Sak Siri!
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 알았어? 어떻게 알았어? Heißt auf Deutsch so viel wie Woher weißt du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ada erfährt von ihrem Vater, dass sich ihre entfremdete Mutter über lange Zeit im Hintergrund um sie gekümmert hat. Auf dem Heimweg weiß sie nicht, was sie davon halten soll. Tungman sieht sie von Weitem und weiß gleich, dass etwas nicht stimmt. Er geht zu ihr und spricht sie an.
Ja, 계란 줘.
뭐?
너 이 시간에 아빠 만나러 갔다 온 거면 엄마 생겨서 갔다 온 거겠네?
너 어떻게 알았어?
난 너에 대해 모르는 게 없어, 23년 내내.
An einer Stelle sagt Ada hier, 어떻게 알았어? Woher weißt du das?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어?
어떻게 알았어? Kann man zum einen verwenden, wenn man sein Erstaunen zum Ausdruck bringen möchte, dass das Gegenüber etwas weiß. 너 걔 좋아하지? 어떻게 알았어? Du magst sie, oder? Woher weißt du das? Hier noch ein Beispiel. 너 좋은 일 있구나? 어떻게 알았어? Du hast wohl was zu feiern. Woher weißt du das? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어? 너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
너 좋은 일 있구나?
어떻게 알았어?
Zum anderen kann man damit auch einfach fragen, woher der Gesprächspartner etwas weiß. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어? 선생님이 말씀해 주셨어. Woher weißt du denn schon das Prüfungsergebnis? Der Lehrer hat es mir gesagt. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어. 시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
시험 결과를 벌써 어떻게 알았어?
선생님이 말씀해 주셨어.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 알았어 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte All die Augenblicke von Ham Jong-im aus dem Jahr 2016. Hee-sun schaut aus dem Fenster. Die frischen Knospen, die aus den beschnittenen Zweigen des Kaki-Baums sprießen, funkeln in der Sonne. Die alte Standuhr im Flur macht ein schnarrendes Geräusch, als würde sich der Mond füllen. Die Uhr beginnt zu schlagen. Hee-sun zählt jeden einzelnen Schlag. Die Uhr schlägt 12 Mal. Das Geräusch erfüllt das Haus und fliegt dann hinaus bis jenseits des Kaki-Baumes. Ein grüner Schimmer vom reflektierten Sonnenlicht flackert hinter Hee-suns Augenlidern. Im Haus wird es still, als wäre nichts passiert. Ein hauchdünner Lichtstrahl fällt auf Hee-suns ruhiges Gesicht. Es ist Mai. Nam-sik ist in die Kirche gegangen. Hee-sun und Nam-sik sind ein Ehepaar. Beide sind mittlerweile über 80. Während des Krieges sind sie aus Nordkorea geflohen und haben sich in Südkorea niedergelassen. Immer wieder brechen Erinnerungen auf. Es war Mai. Hee-sun und Nam-sik waren gerade am Blauen Tor angekommen. In der Mitte des Hofes stand ein junger Kaki-Baum. Nam-sik nahm das Bündel ab, das sie auf dem Kopf getragen hatte, und wiegte es in ihren Armen. Dann riss sie das Tor mit dem Selbstvertrauen einer Hausbesitzerin auf. Hee-sun konnte nicht so kühn eintreten wie seine Frau. Er schaute zurück in die Gasse, die sie gerade durchquert hatten. Erinnerungen an ferne Augenblicke, die länger als 4 Jahrzehnte zurücklagen, gingen ihm durch den Kopf. Augenblicke, die er erlebt hatte, als er von seinem Elternhaus in Haeju im Norden bis zu diesem Haus mit dem blauen Tor am Stadtrand von Seoul gezogen war. Da waren Erinnerungen an einen Krieg, an einen langen Zug von Flüchtlingen, an Menschen, die rings um ihn starben. Er konnte nicht in seine Heimat zurückkehren und wusste nicht, wo seine Eltern und Geschwister waren, schweige denn, ob sie am Leben waren oder nicht. Nun hatte er eine Frau und 3 Kinder und war das Familienoberhaupt. Wie war es überhaupt dazu gekommen? Wie er so auf sein Leben zurückblickte, wurde ihm schwindelig, als stünde er vor einem tiefen Abgrund. Wie ist der vorsichtige und sensible Hee-sun zur kühnen und draufgängerischen Nam-sik gekommen? Ihre Eltern hatten die Ehe bereits vor Ausbruch des Koreakrieges arrangiert. Hee-sun erfuhr von seinem Vater, dass er mit einem Mädchen namens Oh Nam-sik verlobt worden sei. Er hatte ihr Gesicht noch nie gesehen. 3 Jahre später, als Hee-sun ganz allein in Südkorea als Lehrer arbeitete, erhielt er einen Anruf, dass ihn jemand vor seinem gemieteten Zimmer erwarte. Als er dort ankam, fiel ihm eine Frau mit zierlichen Gesichtszügen um den Hals. »Oh Gott, endlich sehen wir uns«, rief die junge Frau und brach in Tränen aus. Hee-sun schaffte es, sich aus der Umarmung der weinenden Frau zu befreien, bevor er eine dringende Frage loswerden konnte. »Augenblick mal, wer sind Sie?« »Ich bin deine Frau«, antwortete sie. An diesem Tag gaben die beiden einander das Eheversprechen, und in den anschließenden Jahren kamen 3 Kinder zur Welt. Hee-sun konnte sich nicht erinnern, ob es nun schon 30 oder 40 Jahre her war, dass sein Sohn Hyeong-seo in Frankreich studiert hatte. Aber daran, was der junge Mann ihm geschrieben hatte, erinnerte er sich, als sei es gestern gewesen. Lieber Vater, letztes Wochenende bin ich zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Paris in einen Zug gefahren, vom Bahnhof Saint-Lazare nach Norden. Es gab einen Glockenturm auf dem Bahnhofsplatz, genau wie am Solarbahnhof. Der Glockenturm heißt Jedermanns Zeit. Du siehst ihn auf dem Foto auf dieser Postkarte. Die Gegend nördlich von Paris heißt Normandie. Du hast mir und Kyeong-seo, als wir klein waren, von der Landung in Incheon und von der Landung in der Normandie erzählt. Ich erinnere mich, wie nachdrücklich und stolz du damals immer wieder das Wort großartig benutzt hast. Während ich in dem Zug in die Normandie saß, erinnerte ich mich an den verrosteten Zug, der in Richtung deiner Heimat nach Nordkorea fuhr. Ich erinnerte mich auch an den buddhistischen Mönch. Ich konnte mir damals nicht einmal denken, wie tollkühn es im Grunde war, in einem fremden Land zu leben und in einer Fremdsprache zu studieren. Zu der Zeit dachte ich nur daran, vor Mutter zu fliehen. Dann halten die Worte des buddhistischen Mönchs, die er hinterlassen hatte, als er an unserem Haus vorbeiging, wie ein Gesang in meinen Ohren wieder. Mutter erinnert sich wahrscheinlich noch an diese Worte und hütet sie wie einen Schatz. Ich weiß sehr gut, dass Mutter dringend eine gute Ausbildung für uns alle wollte, da sie wegen des Krieges selbst ja nie zur Schule gegangen ist. Du und ich wissen beide, dass es ihre Ausgeglichenheit und ihr Antrieb waren, die uns am Leben gehalten haben. Indem sie durchs ganze Land gereist ist, um ihre Sachen zu verkaufen, weil dein dürftiger Lohn als Lehrer niemals für die Ausbildung von 3 Kindern gereicht hätte. Vater, mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Hee-sun erinnert sich. 10 Jahre nach Erhalt der Postkarte von Hyeong-seo hatte er selbst vor dem Uhrenturm am Bahnhof Saint-Lazare gestanden. Die Paris-Reise war Hyeong-seos Geschenk zur Pensionierung gewesen. Da Nam-sik mit ihrer Schwiegertochter im Hotelzimmer geblieben war, war Hee-sun mit seinem Sohn am Bahnhof in den Zug gestiegen, um den Ort der Landung in der Normandie zu besuchen. Es war ihre erste und letzte Vater-Sohn-Reise gewesen. Nam-sik hatte Hyeong-seos kostspielige Ausbildung in Frankreich ohne zu zögern befürwortet. Hee-sun konnte es nicht wagen, Einwände zu erheben, obwohl er nicht begeistert davon war, dass sein Sohn französische Literatur studieren sollte. Nam-siks Haltung hing mit dem buddhistischen Mönch zusammen, über den Hyeong-seo in seinem Brief geschrieben hatte. An dem Tag, als sie in das Haus mit dem blauen Tor einzogen, hatte ein buddhistischer Mönch vorausgesagt, dass an diesem glückverheißenden Ort drei Ärzte geboren werden würden. Namchik glaubte während ihrer gesamten Ehe an diese Verheißung, so dass sie nicht aus dem Haus ausziehen konnten, obwohl es für das alte Ehepaar in den letzten 40 Jahren eigentlich zu unbequem geworden war. Hee-sun fürchtete Namchik am meisten. Wenn sie wütend war, war ihre Stimme kraftvoll und entschlossen wie eine Axt, die einen Baumstamm spaltete. Wenn er nicht den Appetit hatte, das Essen zu essen, das sie gekocht hatte, wurde sie wütend. Immer wenn er Reis kaute, musste er pinkeln. Immer wenn seine Frau ins Bett ging, wollte er seine Notdurft verrichten. Er wünschte sich, pinkeln und seine Notdurft verrichten zu können, ohne dass sich jemand einmischte. Und Hee-sun wollte schlafen. Das Atmen war anstrengend, aber es war noch schwieriger, nicht zu atmen. Das Einzige, was ihn nicht so viel Mühe kostete, war der Schlaf. Aber er konnte auch nicht schlafen, wie er wollte. »Wie kannst du ohne Essen ins Bett gehen?« Ihre harte Stimme ertönte von überall, über seinen Kopf und hinter seinem Rücken. Weil sie Beifußpflanzen pflücken wollte, beauftragte Namchik ihre Tochter Kyongso, sich um Hee-sun zu kümmern. Also kam die Tochter an einem Frühlingstag vorbei, um bei ihrem Vater zu bleiben, während die Mutter hinausging, um Beifuß zu sammeln. »Dies wird der letzte Beifuß-Reiskuchen sein, den er jemals essen wird, also streite nicht mit mir«, hatte Namchik gesagt. Hee-sun hatte keine Angst vor dem Sterben, aber er hatte Angst, Namchik ganz alleine zurückzulassen. Sie musste bemerkt haben, dass ihr Mann sie ansah. Sie hörte nun auf, den Beifuß zu sortieren und streichelte sanft das Gesicht ihres Mannes. Dann drückte sie ihm einen dicken Kuss auf die Wange. »Ich liebe dich«, sagte sie. Hee-sun tat, als habe er sie nicht gehört, und schloss langsam die Augen. Hee-sun hatte viele Erinnerungen an besondere Momente aus seinem Leben, die einfach aus dem Nichts auftauchten. »Vater, kannst du mich hören? Vater! Vater!« Als er die Augen öffnete, sah er seine beiden Töchter auf ihn herabblicken, Eunseo, die Älteste, und Kyongseo, die Jüngste. Er erinnerte sich, dass sein Sohn in Paris war und Namchik zur Arbeit gegangen war. Er war ohne Führerschein Auto gefahren und hatte seine Lehrerkollegen zum Abendessen mitgenommen. Dann hatte es den Unfall gegeben. »Du warst 3 Tage lang bewusstlos.« Eunseo erzählte ihm, dass er im Koma gelegen habe und einer der 3 Tage damit verbracht worden sei, seine Beerdigung zu planen. Er war einen Tag lang tot gewesen. Doch nun redete er seit 9 Uhr morgens schon seit 3 Stunden ununterbrochen. »Wie seltsam! Du konntest nicht lange sprechen, weil du nicht gut bei Atem warst, aber jetzt bist du ein richtiger Schwätzer geworden«, sagte Namchik. Er unterhielt sich mit Hyongsos Frau, die nun während einer Geschäftsreise in Seoul bei ihnen war. Hee-sun fasste sein 80-jähriges Leben in einer 3-stündigen Geschichte zusammen. Während des Koreakrieges hatte er in einem Lager der UN-Streitkräfte gearbeitet. Zu dieser Zeit war er dem Tod mehrmals sehr nahe gekommen. Hee-sun war immer freundlich und fröhlich und rief laut »Guten Morgen«, bevor er das Weckhorn erklingen ließ, um alle aufzuwecken. Die Soldaten im Lager nannten ihn deshalb den »Good Morning Boy«. Er hatte während seines Aufenthalts im Lager nur einmal verschlafen, aber dann ereignete sich ein Vorfall, der alles veränderte. Mit den beiden Hamburgern, die er am Tag zuvor verschlungen hatte, musste irgendetwas nicht in Ordnung gewesen sein. Er hatte die ganze Nacht Durchfall Als er viel später als gewöhnlich aus dem Zelt kam, standen die Soldaten, die gerade auf der anderen Seite das Frühstück beendet hatten, auf, um ihre Teller zu waschen. Es geschah, als Major Smith Heeson mit »Hey, good morning, boy« begrüßte. Eine Granate fiel genau in ihre Mitte. Heeson hob das Tuch, das Major Smiths Körper bedeckte, und ergriff ihn bei den Fingerspitzen. Eine scharfe, spitze Kälte knisterte wie ein elektrischer Blitz durch Heesons Nerven. Ein Klagelied hallte über den bewölkten Himmel. Heesons Geschichte ging weiter. Nun kam er auf die Episode am Tirisan zu sprechen, wo er an einer Holzbrücke beinahe sein Leben verloren hätte. Das war der zweite Höhepunkt seines Lebens. Dankbar, dass Hyeongsaos Frau geduldig genug war, um all diese Geschichten zu hören, erledigte Namsik die Hausarbeit an ihrer Stelle und servierte sogar ihren Lieblingssnack, getrocknete Kakis. Zu diesem Zeitpunkt war Heesons Geschichte bereits 20 Jahre weiter und erreichte die Zeit, als sie in dieses Haus mit dem Kaki-Baum im Hof einzogen. Hyeongsaos Frau muss nun gehen, um den Zug zu erreichen. Heeson macht ein Nickerchen. Er hat das Gefühl, als würde sein Körper auf einer Wolke schweben. Das Geräusch der Standuhr ist vom Eingang der Gasse zu hören. Es ist 2 Uhr an einem Sonntagnachmittag. Auf dem Heimweg von der Kirche beschleunigt Namsik ihre Schritte. Heeson macht wahrscheinlich nun schon sein Nickerchen. Namsik holt wieder Luft, als sie vor dem blauen Tor ankommt. Und wie immer schaut sie zum Kaki-Baum auf. Frische Knospen, die auf den beschnittenen Zweigen sprießen, funkeln in der Sonne. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.